Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Zwei, drei, ja. Gut. Ja, Tag. Herzlich willkommen zu unserer Diskussion mit den Autoren Marielle Vitoreau, Laurinas Katkus und Felix Ackermann. Unser Thema heißt Litauen aus Nähe und Distanz, ein anderes Europa. Mein Name ist Detlef Gericke und ich leite das Goethe-Institut Litauen seit 2 Jahren und lebe dort auch seit 2 Jahren. Unsere 3 Autoren kommen aus 3 verschiedenen Ländern. Marey aus Frankreich, sie ist in Aix-en-Provence geboren. Felix aus Deutschland, er ist in Ost-Berlin groß geworden. Und Laurinas aus Vilnius, er ist groß geworden in den vielsprachigen Plattenbausiedlungen. Alle 3 kennen Litauen aus unmittelbarer Nähe, weil sie dort arbeiten, weil sie dort leben, weil sie dort ihre Familien hin mitgebracht oder aufgebaut haben. Alle haben auch Kinder. Zugleich kennen alle 3 Litauen aus einer gewissen Distanz. Was heißt das? Das hat zunächst mit ihrer Profession zu tun, mit der Arbeit als Journalist, Essayist, Übersetzer und oder als Dozent. Marielle Vitoreau produziert für Radio France International und schreibt für die Zeitung Libération. Felix Ackermann schreibt für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, für die Neue Zürcher Zeitung und arbeitete 5 Jahre als Dozent an der EHU, der Europäischen Humanistischen Universität in Vilnius. Laurinas Katkus Essays werden überall gedruckt. Außerdem übersetzt Laurinas Gedichte, Romane und Essays aus dem Deutschen und aus dem Englischen und verfasst neben seiner poetischen und fiktionalen Dichtung Bücher und Vorträge zur litauischen Kultur- und Literaturgeschichte. Was unsere 3 Autoren weiterhin zur Distanz befähigt, zum distanzierten Blick, sind die Sprachwelten, in denen sie zu Hause sind und, muss man auch sagen, die sie sich erarbeitet haben. Laurinas Katkus Muttersprache ist Litauisch. Deutsch und Russisch spricht er perfekt und schreibt er perfekt. Marielle Vitoreaus Muttersprache ist Französisch. Litauisch und Deutsch schreibt und spricht sie perfekt. Felix Ackermanns Muttersprache ist Deutsch. Russisch, Polnisch und Belarussisch schreibt und spricht er perfekt. Russisch lernte er bei seinen insgesamt 6 Führerscheinlehrern. Englisch können alle, was jetzt aber mal ausnahmsweise keine Rolle spielt. Wir können uns hier auf Deutsch unterhalten. Alle 3 haben dieses Potpourri aus bunten Sprachen freiwillig und ohne von außen aufgezwungene Notwendigkeit erlernt. Sie gehören zu einer Generation, die keinen Krieg erleben musste, keine aufgezwungene Emigration, keine Deportation, keine Flucht. Sie haben schon sehr früh nicht nur als Bürger ihrer Herkunftsländer gelebt, sondern als Student, Dozent, Arbeitsmigrant oder akademischer Nomade in den europäischen Nachbarländern. Sie sind nicht nur Bürger Litauens, Frankreichs und Deutschlands, sie gehören zur Generation derer, die auch und zusätzlich Bürger der Europäischen Union sind, mit all den bekannten Möglichkeiten der europäischen Freizügigkeit. Nun meine erste Frage. War das, was ich gerade sagte, europäisches Feiertagspathos oder hat es Bedeutung für eure Biografien? Wer möchte zuerst was sagen?
Ich glaube schon. Ja, das ist auch wichtig. Ich kann mich erinnern, dass ich so schon im Frühling 90 so in Berlin war, 6 Monate da der Berliner Mauer Fall und das war schon relevant für mich. Dann, ich habe mich immer interessiert, was so auf der anderen Seite von der Mauer gibt und ich wollte immer so entdecken, was dort gibt.
Ja, das klingt jetzt wie eine selbstverständliche Sache, aber es ist angenehm zu hören, dass wenn man bedenkt, dass ich eben in so einer Zeit aufgewachsen bin, wo wirklich viele neue Welten und viele Möglichkeiten sich aufgetan haben. Es waren manchmal fast zu viel. Es gab qual die Wahl, aber es ist besser, zu viel zu haben, als zu wenig.
Danke.
Also ich wollte zuerst sagen, dass für mich war tatsächlich ein Grund, das Buch über Litauen zu schreiben, dass ich das Gefühl habe, dass all die Dinge, die du eben aufgeführt hast, also die Selbstverständlichkeit, mit der wir einerseits in Litauen leben, aber auch in anderen Gesellschaften unterwegs sind, dass sie doch sehr stark bedroht ist oder dass es keine Selbstverständlichkeit ist. Und zum anderen wollte ich widersprechen. Also wir sind, glaube ich, alle drei Kinder des Kalten Kriegs. Wir erinnern uns noch gut an die Zeiten, in denen es nicht selbstverständlich war, den eisernen Vorhang sozusagen zu überschreiten und einfach verschiedene Sprachen zu lernen und sich frei in Europa zu bewegen. Und wir sind alle drei auch, so wie die Anwesenden, Zeugen eines Krieges in Europa. Und wir sind alle drei Zeugen von Flucht in Europa. Also in diesem Sinne ist sozusagen über dieser Friedfertigkeit, die wir verinnerlicht haben in den letzten 25 Jahren, liegt schon ein Schatten, der auch mein Leben und Arbeiten in Litauen ziemlich bestimmt hat.
Danke. Ein Ziel von diesem Panel ist, dass Sie eine Idee und Ahnung bekommen von den drei Büchern, die drei geschrieben haben. Ich möchte anfangen mit dem Buch von Marielle Vitureau. Es liegt, hier es ist, bisher nur in französischer Fassung vor. Ich wünschte, es gäbe bald eine deutschsprachige Fassung. Das Buch beschreibt Litauen als eine Gesellschaft in Transformation. Diese bewegt sich seit 1990 von einer sowjetisch geprägten Ordnung, ich mache es jetzt mal ein bisschen schematisch, hin, wo der Staat im Mittelpunkt steht, hin zu einer Ordnung, die den Menschen im Mittelpunkt hat und die den Staat nicht als Bevormunder, sondern als Diener seiner Bürger betrachtet. Also von da nach da geht der Weg und der ist vielleicht fast schon abgeschlossen. Thema dieses Buches sind die Agenten der Transformation. Wer treibt denn diesen Prozess voran? Insgesamt 10 Frauen und 16 Männer, die das Land auf seinem Weg prägen und prägten. Gründer von Firmen und landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, Historiker, Künstler, Sportler, Architekten, Musiker, Gründer von Start-ups, Designzentren und Hotspots der internationalen Clubszene, aber auch solche, die emigriert sind, zum Beispiel Jonas Mekas, und die emigriert sind und trotzdem dem Land die Loyalität hielten. Das Buch bietet auch Informationen in kurzer und knapper Form zu für uns, also ich bin in West-Berlin geboren, uns Westeuropäer manchmal schwer zu verstehenden litauischen Geschichte. Kurz, es ist sowohl ein großes wie ein kleines Einmaleins der litauischen Geschichte und Kultur. Marielle, welche Frage, hier sind so viele möglichen potenziellen Fragen. Fangen wir mal mit eins an. Wenn man als Deutscher nach Litauen kommt, erlebt man irritiert, dass das Land nicht nur einen Nationalfeiertag hat, wie Frankreich, Deutschland, USA und eigentlich jedes Land der Welt, sondern gleich 3 Nationalfeiertage. Will man wissen, warum, schlägt man bei Marielle nach auf Seite 57. Kannst du uns das mal kurz erklären?
Ja, es gibt so 3 Feiertage. Am 6. Juli, das ist so die Krönung des Mindaugers. Am 11. März, das ist so, das bezieht sich auf den 11. März so 1990, so die, wenn das litauische, das Parlament so wieder die Unabhängigkeit erklärt hat. Und auch der 16. Februar, so, das bezieht sich auf 1980, so die erste Erklärung der Unabhängigkeit, so die wieder Erklärung des Staates Litauen. Und es ist wirklich so, um Litauen so in die europäische Geschichte so zu imprimieren, das ist auch wichtig für die Litauer, die sagen immer, wenn sie wieder wenn sie im Jahre 2004 die EU beitreten haben, dass sie wirklich so ins Europa zurückkehren. Für sie haben sie immer in Europa gefühlt und das ist wirklich so eine Rückkehr nach Europa.
Also Litauen ist für Schüler ein Paradies. Man hat dreimal im Jahr schulfrei wegen der Nationalfeiertage. Eine andere Frage. Jedes Land hat ja nicht nur eine literarische, eine kulturelle, sondern auch eine sportliche Identität. Bei uns in Deutschland ist das der Fußball. Und Sie erinnern sich nicht, aber Sie wissen, 1954, als Deutschland 9 Jahre nach Kriegsende die Weltmeisterschaft gewann, war das so eine Art Tag der Wiederauferstehung und der eigentliche Beginn der Neugründung. Wie ist das mit der sportlichen Identität in Litauen? Wir sind eine Buchmesse, da spricht man nicht so viel über Sport, aber ich finde es total wichtig zu wissen, sonst kapiert man das Land überhaupt nicht.
Ja, das ist in Litauen so, ist sagen auch manchmal die Litauer, dass das Basketball ist so die zweite Religion sozusagen, weil sie mögen, so sie spielen viel und seit langem. Und auch wurde Basketball in der Zwischenkriegszeit wieder so aus Amerika von litauischen so Auswanderer aus Amerika so wieder in Litauen eingeführt. Und das war wirklich so ein Mittel, auch in der Zwischenkriegszeit sich als Stadt so zu verstehen und sich so in der europäischen Szene aus durchzusetzen. Der ehemalige Präsident, so Valdas Adamkus, kann sich noch erinnern als Kind, wie die Litauer so in Riga in Lettland so gewonnen haben, die Europameisterschaft. Und das war wirklich so ein großes Ereignis für Litauen. Es wurde als so Stadt so anerkannt sozusagen, auch in der Sowjetzeit, auch wenn es gab so Basketballspiele zwischen so litauischem Club Žalgiris gegen der Club von Moskau, CSK. Das waren wirklich so politische Ereignisse und politische Triumphe gegen so die Sowjetunion. Und es ist klar, dass Litauen so überall, so in Litauen, so auf jedem, in jedem Dorf, so in jeder Ecke, in jedem Hof, es gibt so einen Basketballkorb, wo die Leute so spielen, wirklich.
Ja, ich sage immer, wenn jemand so von vom Kosmos hinuntergeworfen wurde und würde man erkennen, dass es jetzt in Litauen ist. Wenn er so in der Nähe einen Basketballkorb sieht, dann heißt das, er ist in diesem Land.
Ja. Und heute, das ist immer wichtig, weil im Jahre 2011 hat auch Litauen die Europameisterschaft organisiert in Litauen, so für Basketball. Und das war wirklich so sehr groß und sehr wichtig, obwohl sie nicht gewonnen haben.
Und offiziell sind die meisten Litauer zwar Katholiken, aber die eigentliche Staatsreligion ist Basketball.
Ja, eigentlich schon.
Ja, ich habe so eine Theorie, dass weil bei uns man so eher auf kleine Gemeinschaften steht, alles auf Gesellschaft. Und das spiegelt sich auch im Sport, im Vorliebe für Sportarten wieder. Also Fußball ist ein bisschen zu kompliziert für uns. Da gibt es so Dreierketten, Viererketten, also es ist alles, die müssen zusammenwirken. Und hier hast du 5 Mann, also so eine kleine Truppe, die geht's los. Und das ist dann viel besser für einen Litauer zu verstehen, wie das läuft.
Also das finde ich jetzt zu bescheiden. Also Basketball ist eine hochkomplexe Sportart. Ich bin zwar Fußballtrainer gewesen von der Kindermannschaft, aber muss man schon sagen, Basketball kann da schon mithalten. Einer von uns dreien muss ein bisschen früher gehen, wegen einer anderen Veranstaltung, nämlich der Felix. Deshalb, Marielle, wir kommen nachher nochmal auf andere Fragen zurück. Und Laurinas, lasst uns den Felix vorknöpfen. Und Sie sind auch eingeladen, Fragen zu stellen. Tanja, die junge Frau mit dem weißen T-Shirt, hat ein Mikrofon, mit dem sie zu Ihnen kommen kann, wenn Sie eine Frage haben. Also, wer ist Felix Ackermann? Er ist 1978 geboren, in Berlin, in Ost-Berlin aufgewachsen, hat in Frankfurt Oder promoviert. Karl Schlögel war sein Doktorvater und sein Thema war die belarussische Stadt Grodno. Von 2011 bis 2016 war er Dozent an der EHU, der Europäischen Humanistischen Universität in Vilnius. Von da wechselte er letztes Jahr nach Warschau ans Deutsche Historische Institut, wo er über die Geschichte des Gefängniswesens im 19. Jahrhundert arbeitet. Felix ist im Nebenberuf ein begnadeter Journalist. Im Hauptberuf ist er Universitätsdozent. An der EHU in Vilnius habe ich ein paar Mal seine Arbeit verfolgen können, zwar aus der Ferne, aber doch in ihren Ergebnissen. Er hat ein tolles Talent, Studenten zu motivieren und zu begeistern und mitzunehmen, in Lern- und Forschungsprozesse zu verwickeln. Er lässt sie zum Beispiel ihre Familienbiografien verfassen und recherchieren und dann in Comicform aufbereiten. Es gibt einer der wichtigsten Berufe der Welt, sind die Leute, die Lernprozesse organisieren. Vielleicht haben sie am wenigsten Medienaufmerksamkeit, aber vielleicht, Felix, kannst du mal ein bisschen deine Arbeit beschreiben in diesem Bereich, in dem du so großartig bist.
Na, vielen Dank für die Vorstellung. Mir ist aufgefallen, dass eigentlich in Deutschland heißt es ja immer, wir haben unsere Vergangenheit aufgearbeitet und weil im Folge der 68er das Generationswechsel die Vätergeneration in Frage gestellt wurde, und mir war eigentlich aufgefallen, dass ganz viele deutsche Familien das nicht getan haben, dass sie nicht die Akten der Wehrmacht angefragt haben, dass sie nicht die Karteikarte der NSDAP gezogen haben von ihren Großeltern, dass sie nicht konsequent die Feldpostbriefe ihrer Onkels und an die Tanten gelesen haben. Und was ganz Ähnliches war mir in Belarus aufgefallen, in der Arbeit mit meinen Studierenden in Vilna, dass eigentlich der Zweite Weltkrieg und alles, was das 20. Jahrhundert ausgemacht hat und auch in dieser Region so zu so einem schrecklichen Ausgangspunkt für das, was dann folgte, gemacht hat, dass es sehr abstrakt und so auf so einer sehr politischen Ebene immer dargestellt wird. Und deshalb fand ich es interessant, eben zusammen mit den Studierenden nochmal einzuüben, wie man das anders machen kann. Und der erste Ausgangspunkt ist, wenn ihr jetzt wieder zurück seid, also es ist ja eine Exiluniversität, wo die Studierenden aus ganz Belarus kommen und dann in Vilna dort ihren Bachelor in der Regel machen oder einen Master. Wenn ihr das nächste Mal zu Hause seid, fahrt zu euren Großeltern oder ruft sie an und fragt sie mal, was es eigentlich noch gibt. Fragt nach den Familiengeschichten. Wir haben dann zusammen so einen Workshop gemacht mit dem Berliner Comic-Künstler Marvel, und der hat dann mit den Studierenden, die selbst also auch zeichnerisch begabt waren, eben angefangen, tatsächlich diese Geschichten neu zu erzählen, nämlich über Bilder, was auch eine andere Form von Erzählung ist, als wenn man darüber einfach einen Text schreibt. Und ich konnte letztes Jahr dann mit den Studenten noch ein Buch draus machen, was jetzt auch erschienen ist auf Englisch. Und das ist nur so ein Beispiel, wie ich versuche, so eine Beobachtung, die auch mit Deutschland zu tun hat, dann vor Ort in Vilna in eine Form zu bringen, wo man mit Studierenden dann aktiv dran arbeiten kann, wo wiederum was entsteht, was vielleicht nochmal zum Nachdenken anregt oder einen anderen Blick auch auf dieses 20. Jahrhundert wirft.
Verstehe ich richtig, dass das Buch schon vergriffen ist?
Das Buch, man kann das Buch in Litauen etwas kompliziert bekommen, aber in Deutschland ist es schwer zu bekommen.
Es gab ja neulich auch eine tolle Rezension im Tagesspiegel davon.
In der FAZ, aber.
In der FAZ, sorry. Ja. Ja. Ja, du hast ja schon erwähnt, die Europäisch-Humanistische Universität. Als ich das Panel vorbereitet habe, dachte ich, dass das eigentlich vielleicht zu speziell ist, um darüber zu sprechen. Aber dann las ich heute, gestern, vorgestern in Spiegel Online und auf den Headlines, auf den Schlagzeilen der Tageszeitung, was in Belarus gerade passiert. Und da denke ich, jetzt müssen wir doch drüber sprechen. Also warum gibt es in Vilnius eine belarussische Exiluniversität? Was hat es damit auf sich? Kannst du uns das mal erklären?
Also vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Litauen kann man wirklich ganz stark über seine Nachbarn verstehen. Also auch sozusagen nochmal auf die Frage zurückkommen nach Nähe und Distanz. Das ist sozusagen, einerseits wird Russland heute als Bedrohung wahrgenommen, andererseits ist die russische Sprache auch Teil von litauischer Kultur. Das Gleiche gilt für Polen. Und ein Teil dieser Geschichte, der auch in Vilna, in Litauen nicht so bekannt ist, ist eben, dass die Hauptstadt der Republik Litauens auch ein Sehnsuchtsort der weißrussischen Nationalbewegung immer war. Also Sie müssen sich das vorstellen, wirklich wie so ein Jerusalem der Belarussen, die schon vor 100 Jahren davon geträumt haben, einen eigenen Staat zu haben. Und deshalb ist es nicht ganz zufällig, dass diese Exiluniversität, an der ich 5 Jahre gearbeitet habe, dass sie tatsächlich dort dann sich befindet. Nach Minsk sind es nur 170 Kilometer und dort wurde eine 1992 gegründete Universität 2004 geschlossen von dem Bildungsministerium. Administrativer Vorgang. Zu viel akademische Freiheit herrschte an dieser Universität. Sie wurde geschlossen und konnte dann mit Hilfe von europäischen Partnern in Vilna neu gegründet werden. Und das warum ist das relevant für heute? Warum muss man darüber auch in Leipzig reden? Es war hier immer wieder auf der Buchmesse das Thema, was ist eigentlich in der Türkei los? Wie verhalten wir uns als deutsche Gesellschaft, wo es auch viele türkischstämmige Deutsche gibt, aber auch türkische Bürger? Wie verhalten wir uns gegenüber den, der Verschlechterung der Situation der Menschenrechte, der Pressefreiheit und auch der Abschaffung des Rechtsstaats in der Türkei? Und mir ist es ganz wichtig, daran zu erinnern, dass in Belarus schon seit über 20 Jahren jetzt eine Diktatur gibt, wo all diese Dinge schon abgeschafft sind und wo es tatsächlich sehr schwierig ist, heute zu demonstrieren, ohne dass es zu Verhaftungen kommt. Und diese Woche war ein besonders starkes Beispiel davon. Es gab in der Woche zuvor kleine Demonstrationen in ganz kleinen Orten, wo mehrere hundert Menschen auf die Straße gingen, was sehr mutig war. Auch nicht nur junge Leute, sondern auch viele, viele alte Menschen, die einfach gesagt haben, uns geht schlecht, wir wollen eine Veränderung in unserem Land. Und sofort kam es zu einer Welle von Verhaftungen. In dieser Woche sind mehrere Journalisten verhaftet worden. Auch ich traf im Zug nach Leipzig einen belarussischen Autoren, Viktor Martinovich, der auch an meiner Universität unterrichtet und auf Deutsch zwei tolle Romane auch vorliegen hat. Und er hat mir im Zug nach Leipzig erzählt, dass sein Verleger gerade am Tag zuvor verhaftet wurde und dass man ihm nicht einfach nur vorwirft, dass er an einer Demonstration teilgenommen hat, sondern dass er eine kriminelle Vereinigung gegründet hat, um nicht erlaubte Demonstrationen zu organisieren, was in Belarus ein krimineller Akt ist, für den man 3 Jahre ins Gefängnis gehen kann. Also das heißt, parallel zur Buchmesse in Leipzig sind 1000 Kilometer, also es ist ein bisschen mehr als 1000 Kilometer von hier, werden Journalisten, Verleger verhaftet und ihnen wird der Prozess gemacht. Und das ist eigentlich auch so dieser Hintergrund, warum es eben wichtig ist, dass es in Vilna diese Exiluniversität überhaupt gibt.
Kannst du es nochmal beschreiben? Ein 17- oder 18-Jähriger, der seine Schule in Belarus beendet hat, entscheidet sich, nicht in Minsk auf die Universität zu gehen, sondern nach Vilnius zu fahren. Also nur, es sind 2 Stunden Zugfahrt. 2 Stunden kann man die Strecke machen. Trotzdem, warum geht der nach Vilnius und macht das nicht in Minsk?
Also,
und was riskiert er?
Ist jetzt keine Werbepause für die Universität, aber wir haben da ganz tolle Studiengänge. Und der eigentliche Grund ist natürlich, dass die Menschen in Belarus auch von einem Leben in Wohlstand, mit Reisefreiheit, mit einer Zukunft träumen, also auch die Eltern dieser Studierenden. Und die sehen diese Zukunft tatsächlich in Europa, in der Europäischen Union auch. Und für die Eltern bedeutet das ganz viel, dass ihr Kind eben zum Beispiel Erasmus-Austausch machen kann, dass es ein europäisches Diplom haben wird. Und der Witz mit Minsk ist, dass sozusagen die Kinder zwar in einem anderen Land sind und in der Europäischen Union und dann auch die Eltern bekommen auch mal ein Visum, um sie besuchen zu können, aber gleichzeitig sind sie sehr nah, es sind nur 2 Stunden mit dem Zug. Und das ist sozusagen der Punkt, dass Vilna war immer so Teil der mentalen Landkarte der Belarussen und die Eltern können, das ist so wie, als wenn man in Leipzig wohnt und das Kind geht nach Berlin oder nach Greifswald zum Studieren, es ist einfach relativ nah diese Nähe und diese Distanz, um nochmal auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, so prägt eben dieses Verhältnis und macht es einerseits zu was Besonderem. Man muss jedes Mal an der Grenze stehen und seinen Pass ausweisen, was eben innerhalb der Schengen-Zone nicht mehr so ist. Und gleichzeitig ist es für meine Studierenden und auch für die Kollegen so das Allerselbstverständlichste der Welt, 2-mal die Woche hin und her zu fahren oder eben einen Teil des Lebens hier und einen Teil des Lebens dort zu verbringen, in 2 Ländern, das eine in der EU und das andere außerhalb.
Kann man an der Exiluniversität studieren und dann eine berufliche Zukunft in Belarus haben?
Anderen offiziell nicht in staatlichen Einrichtungen arbeiten. Aber lange Zeit war Belarus nicht Teil des Bologna-Prozesses und dann war es tatsächlich möglich für den belarussischen Staat, diese Abschlüsse nicht anzuerkennen, diese EU-Bologna-konformen BA- und Masterabschlüsse. Mhm. Belarus ist letztes Jahr dem Bologna-Prozess beigetreten und muss jetzt formell diese Abschlüsse anerkennen, was die Situation ein bisschen verändert hat. Und ich bin immer erstaunt darüber, wie viele Studierende doch zurückgehen und wie aktiv die sich dann auch in Belarus einbringen. Mhm.
Also ich hatte ein paar Mal die Möglichkeit, an der Universität zuzuhören oder was zu zeigen und fand die Studenten ausgesprochen besonders. Kam mir so ein bisschen vor wie das Harvard von Belarus.
Ist okay.
Ja, die waren besonders. Nebenbei gesagt, sprachen sie auch noch sehr gut Englisch.
in der Regel geht ja mit Mobilität auch geistige Mobilität einher. Also wenn man sich sozusagen immer wieder in den einen oder anderen Kontext eindenken muss, dann hat man eben einen anderen, dann bekommt man einen anderen Horizont, als wenn man in Minsk bleibt und bei den Eltern wohnt. Das ist einfach, das ist auch in Deutschland so.
Ja. Laurinas, jetzt bist du dran. Du bist 1972 geboren, hast Philologie in Vilnius, Leipzig und Berlin studiert, unter anderem im Peter-Sondi-Institut bei dem Germanistenprofessor Gerd Mattenklott, der eine Legende ist. Laurinas promovierte über Exil in der modernen Lyrik. Sein Gedichtband Tauchstunden erschien vor 15 Jahren zur Frankfurter Buchmesse. Laurinas war Stipendiat im Schloss Solitude in Stuttgart, an der Akademie der Künste in Berlin und nutzte jeweils diese Aufenthalte für Übersetzungen, die es in sich haben. Dazu gehört Hölderlins Hyperion und eine weite Spanne deutscher und englischer Autoren, angefangen bei Walter Benjamin über Susan Sontag bis hin zu Ernst Jünger. Und zur diesjährigen Buchmesse erschien in deutscher Übersetzung endlich sein Essayband Moskauer Pelmeni. Im Zentrum dieses Essays steht das Verhältnis zwischen Mittelosteuropäern und Russen, Reisen durch Russland, Auseinandersetzung mit russischer Kunst und Literatur, Einflüsse der russischen Denkweise, die Zeit der Perestroika und der litauischen Unabhängigkeitsbewegung. Umrahmt ist das Ganze von autobiografischen Erinnerungen an die zweisprachige Kindheit im damals noch sowjetischen Vilnius. Dabei ist nicht unbedingt das Elternhaus zweisprachig, also Laurinas Elternhaus, es ist die Welt der Kinder auf den Höfen und Spielplätzen. Da sind die Freunde Paschka und Bariga, Mukas und Raima. Ihre Jugend- und Kindersprache schöpft aus dem Fundus der im Hof gesprochenen Sprachen. Die rauen Flüche aus dem Russischen sind besonders cool und schick. Und wer nur Litauisch fluchen konnte, war ein Weichei. Frage. In den Rezensionen, die ich von deinem Buch las, die den Essay beschreiben, lese ich immer wieder, das Buch handle von der Hassliebe zwischen den Russen und Litauern. Ich habe es zweimal gelesen und dann noch ein drittes Mal und kann Hass nicht wirklich entdecken. Schon gar nicht in der Kinderwelt. Habe ich oberflächlich gelesen?
Nein, also dieses Hassliebe ist ja nur so ein Wort. Das, glaube ich, zuerst auf dem Umschlag des Buches steht. Und deswegen wurde es von manchen vielleicht auch aufgegriffen. Aber man muss auch diesen Text in einem breiteren Kontext sehen. Und ich werde jetzt Ihnen nicht die historischen Rechnungen, die Litauer mit den Russen haben, aufzählen. Aber tatsächlich im Land, bei den Leuten, gibt es sowas gegenüber den Russen, was sehr ambivalent ist. Also man einerseits versteht man sie, die Musik, die Literatur und auch die Leute. Andererseits hat man eben diese Rechnungen und wieder heute hat man auch diese große Spannung und große Bedrohung seitens der putinistischen Russland. Und so ist so diesen Komplex, diese Ambivalenz versuchte ich auch so ein bisschen zu bearbeiten.
In dem Essay beschreibst du Spiele, die Kinder im Hinterhof spielten. Dazu gehört natürlich Räuber und Gendarm, Winnetou und Old Shatterhand, Cowboy und Indianer, all das kennen wir. Aber dann spielen die Kinder einen Film nach und da blieb mir der Atem stehen, denn es war nicht Star Wars. Sie spielten und re-inszenierten Alexander Nevsky, den Historienfilm von Sergei Eisenstein. Der Film ist meisterhaft gemacht, aber er war ja ursprünglich ein antifaschistischer Propagandafilm. Wie konnte das in die Kinderwelten der frühen 80er Jahre in Vilnius hineinkommen und eine Rolle spielen?
Ja, da haben wir ganz frei nach Alexander Nevsky gespielt. Und auch nach anderen Filmen, die man halt so damals gesehen hat. Also Star Wars war nicht zu haben. Dafür, oh, da könnte man lange erzählen, dafür war Zorro zum Beispiel mit Alain Delon zu sehen. Und ich glaube, es ist mir endlich gelungen, diesen Film zu sehen aus dem sechsten Anlauf, weil die ersten fünf Anläufe endeten mit keiner Karten mehr. Und ja, und das war so die Welt der Filme, die Welt der Abenteuerfilme, wo es alles auch so ein bisschen vermischt war. Also das waren auch die russischen Filme über den Bürgerkrieg, eben Alexander Nevsky, auch litauischen Abenteuerfilme über Kämpfe mit Kreuzrittern im Mittelalter, eben Alain Delon mit Zorro und wie hieß es, Schwarze Tulpe, gab es auch so ein französischer Film der 50er Jahre, das war auch sehr beliebt bei uns. Ja.
Ja. Andere Frage, in deinem Essay erinnerst du einen Fernsehabend in der Familie zu Sowjetzeiten, wie man die TV-Reportagen mit ihrer Propaganda der Verdrehung von Tatsachen, der Umkehrung von Wahrheit wahrnimmt, zusammengefasst im Ausruf des Vaters, alles Lüge, Beschiss und Provokation. Dein Essay beschreibt die Funktion solcher Propaganda, es sei die wesentliche Voraussetzung zum Erhalt autokratischer Macht. Meine Frage mag jetzt naiv klingen, aber ich stelle sie trotzdem. Warum schaltet man im heutigen Russland den Fernseher nicht einfach ab? Warum setzt man diesen verdrehten Wirklichkeiten, warum setzt man sich denen aus, wenn man sich doch heute, anders als den 80er Jahren, alternativ über Internet und Satelliten informieren könnte?
Ich glaube, diese Frage kann man an Leute aller Länder stellen. Also warum schaltet man Fernsehen nicht aus, wenn er was nicht Interessantes oder sehr Oberflächliches zeigt? Aber natürlich in Russland und auch in Weißrussland gewissermaßen, was Felix da erzählt hat, ist die Problematik ein bisschen anders. Man sagt ja, es gibt zwei Russlands. Einer ist Fernseh-Russland und das andere ist Internet-Russland. Und die haben wenig zusammen. Ja? Nur, dass es dann dieses Internet-Russland viel kleiner ist als Fernseh-Russland. Und natürlich, das ist eine Frage, die mich sehr interessiert und beschäftigt. Und eigentlich, wenn ich auch ab und zu russisches Fernsehen gucke, versuche ich zu verstehen, wie dieser Propagandamechanismus funktioniert und wo es anfängt. Und ich glaube, es fängt auch eigentlich bei den ganz, sagen wir, unschuldigen oder absolut selbstverständlichen Sachen an. Man in Ostmitteleuropa hat man so ein Verständnis, dass man mit Kritik, mit Negativität, mit langen Auseinandersetzungen von verschiedenen historischen Verschuldungen nicht weitergehen kann. Ob das wahr ist, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich, ich denke nicht. Aber man hat so eine persönliche Überzeugung, dass man eher doch was Schönes, was Positives braucht, um dann im Leben weiterzukommen, im Leben eines Einzelnen oder auch im Leben eines Staates, einer Gesellschaft. Und das ist jetzt die Frage, das eben sehr schwierig zu beantworten ist, wo endet dieses natürliche Wunsch nach dass man stolz in seiner Geschichte ist, stolz in seiner Kultur ist. Und wo fängt dieses Propaganda-Schneeball an? Ja? Das, ja, wie gesagt, die Antwort habe ich nicht, aber ich versuche eben, was ich gerade versucht habe, ich versuche eben zu sehen, dass es ja nicht
dass die Leute irgendwie, die dieses Fernsehen gucken und dann auch glauben, also natürlich gibt es da auch da Propagandaschemen, was ich auch beschreibe und die auch jetzt bis jetzt hineinwirken, aber eben die sind nicht irgendwie betrogen oder dumm und jetzt werden wir sagen, jetzt schaltet den Fernsehen aus und ihr werdet jetzt die Wahrheit verstehen oder kritisch denken anfangen. Das ist also, sie sind kein leeres Blatt sozusagen. Die haben diesen Wunsch eben, ganz natürlichen Wunsch, sich zurecht und gut zu fühlen in ihrer sprachlichen, kulturellen Gemeinschaft. Und Fernsehen scheint es ihnen, oder das ganze Propagandaapparat scheint es ihnen zu liefern, aber dann Stück für Stück fängt es an mit verschiedenen Weltverschwörungstheorien, dass alle gegen uns irgendwie die Welt gegen uns aufgebracht ist und so weiter und so fort und so fängt dieser Schneeball runter zu rollen. Ja, vielen Dank.
Ich glaube, die Situation hat sich auch geschärft mit der neuen geopolitischen Lage und es gibt so eine Welle von auch Patriotismus eigentlich ein bisschen in Litauen. Das ist so, wird auch, ich habe das Gefühl, das Gefühl auch, das wird auch manchmal auch schwer so zu kritisieren, was die Leute in Litauen machen. Man muss irgendwie so Patriot werden, das ist nicht nationalistisch, aber so patriotisch und man muss alle für Litauen stehen und ja.
Ja, ich denke, also wenn man jetzt so ganz so von auf die politische Ebene guckt und geopolitischer, das ist insofern richtig, dass man auch in dieser Situation Flagge zeigen muss, viel mehr stärker als man das vorher gemacht hat. Aber du hast es ja richtig gesagt, also man muss ja doch versuchen, diese Grenze nicht zu überschreiten. Und auch dann der Kritik und der Selbstzweifel auch Raum zu lassen. Und es hat mir gut gefallen, es gab so einen Artikel, glaube ich, in Spiegel über die literarische Literatur und der wurde betitelt Sanfte Patrioten. Ja. Das würde mir auch so diese Metapher finde ich gut und passend.
Nochmal, du sagtest vorhin, es gibt in Russland ein Fernseh-Russland und es gibt ein Internet-Russland. Ich würde jetzt mal sagen, Litauer verstehen wirklich Russland besser als Deutsche, zumindest also in Leipzig versteht man sie vielleicht besser, aber ich kann auch kein Russisch. Was ist Fernseh-Russland und was ist Internet-Russland? Gibt es in Russland dieses Internet, wie wir es von Litauen kennen und auch von Deutschland, kommt man überall ran? Und hat man also die Möglichkeit zu lesen, was in anderen Ländern an Nachrichten produziert wird?
Ja, also ich habe die Situation nicht so genau verfolgt. Das habe ich zitiert, eine eigentlich russische Fernseh- und Medienwissenschaftlerin. Aber und ich glaube, in den letzten Jahren ist es auch so ein Angriff auch gegen Internet gegeben. Es gibt ja diese Trollenfabriken und es gibt auch viele Nachrichtenportale, die dann auch eben so putinistische Sachen produzieren. Aber es gibt auch eben im Internet noch auch Internetfernsehen und so, die andere Meinung, die oppositionelle Seite vertreten. Aber du kennst dich vielleicht besser aus. Ja, als ich.
Es gibt auch so einige Dissidenten, die in Litauisch so als Flüchtlinge so angekommen sind und so in Litauen so aufgenommen worden sind. Und die da bin jetzt so den Status als so politische Flüchtlinge bekommen. Und das ist auch wichtig, glaube ich, für Litauen, dass sie diese Leute aufnehmen. Und zum Beispiel in Lettland, in Riga, sind auch Journalisten gekommen, so aus Russland auch geflohen, weil sie dort bedroht waren und sie haben so ihre Medusa.io gegründet und das ist so eine Internetseite, wo sie Ausreger auch über Litauen, über Russland schreiben.
Das wusste ich nicht. Vielen Dank, großartig. Ja, ich noch eine Frage zu Russland. Laurinas, du schreibst in deinem Essay, in Russland existiert kein Homo Democraticus Naturalis. Willst du damit sagen, dass ein demokratischer Wandel in Russland nicht oder nur schwer vorstellbar ist, dass Russland immer ein autokratisch regiertes Land war und wahrscheinlich immer bleiben wird?
Nee, eigentlich behaupte ich das Gegenteil. Sage ich, dass das eben, also die Russen sind weder eingeborene, irgendwie genetisch Imperialisten, noch natürlich auch eingeborene Menschen mit irgendwelchen demokratischen Instinkten. Also demokratische Instinkten, glaube ich, gibt es auch nicht. Also das ist eine Frage der Bildung und der gesellschaftlichen Ordnung des Vernunftes, nicht der Instinkte.
Ja, und die Dissidenten, die nach Litauen oder nach Baltikum kommen, das sind so die Hoffnungen für Russland, auch, obwohl die Opposition so sehr dividiert ist, aber die Leute wollen versuchen, was so in Vilnius, aber in Berlin, in Paris, in London auch für Russland zu machen.
Ich möchte ein bisschen widersprechen, Laurinus. Es gibt natürlich keine DNA, keine Demokratie-DNA, aber es gibt Länder, die haben eine so lange demokratische oder partizipative Tradition, geschichtliche, dass das nahezu in die DNA eingeht. Ich würde dazu zum Beispiel ein Land zählen, in dem ich lange Jahre lebte, das ist Schweden. Die sind einfach demokratisch. Und warum? Da gab es keine Leibeigenschaft. Schweden kannte nie Leibeigenschaft. Die waren immer frei, im Unterschied zu Deutschland, Russland, weiß nicht, Frankreich auch. Und sowas geht rein in die Menschen, ne? in die Urgroßeltern, Großeltern, wenn die immer partizipativ sich zusammengetan haben, um politische Beschlüsse zu fassen, dann geht es gar nicht mehr anders.
Ja, da bist du, da hast du recht, aber dann ist deine Perspektive sehr pessimistisch. Das heißt also, wenn man in einem Land geboren ist, wo es keine lange demokratische Tradition gegeben hat, dann ist man irgendwie dazu verdammt, dieser nicht demokratischen Reflexe und Gesellschaftsordnungen zu reproduzieren. Und gerade hier in diesem Essay stelle ich auch die Frage, wie ist es möglich, eben diese Veränderung zu schaffen, ja? Und auch sich dagegen auch stemmen, wobei es vielleicht auch ein sehr langer Prozess ist, aber immerhin muss man was auch unternehmen, nicht nur warten.
Aber auch so auf der politischen Ebene es gibt so keine Beziehungen zwischen so Premierminister, zwischen so Auslandsministerium und so weiter, aber Litauen versucht trotzdem zum Beispiel so, dass die Beziehungen zwischen so einfachen Leuten und Litauen so immer da sind und die Leute, die Demokratie dadurch zu fördern, durch so Einzelinitiativ, durch Schulen und so weiter. Und so der Dialog ist immer da zwischen Russland und Litauen so auf einem niedrigen Ebene und das ist auch wichtig. Das kann auch so Demokratie dort so beibringen.
Das ist interessant. Du meinst also, die jeweils politische Elite von Litauen sucht den permanenten Kontakt mit der Wählerbasis, mit den Leuten in den Provinzen? War ja, das schon so immer so? Oder?
Ja, nein, aber ja, auf mit Schulen vielleicht Austausch oder Künstler, die in Litauen, litauische Künstler, die in Litauen arbeiten, in Russland arbeiten. Es gibt so Kontakte und Dialog so auf diesem so kulturelle auf diesem kulturellen Ebene und so weiter.
Ja, aber es ist auch im mehr generellen Sinne zu verstehen. Ich glaube, ja. die Probleme, die Europa, ganz Europa jetzt hat, sind ja meines Erachtens großen Teils aus der nicht Verschwinden, sondern Verminderung der Demokratie, der Basisdemokratie entstanden, viele von ihnen. Und auch diese Weltverschwörungstheorien, ja, also ich schreibe hier über die russische Weltverschwörungstheorien, aber ich war dann erstaunt zu lesen, also zum Beispiel die Sachen, die in Amerika die Anhänger von Trump sagen. Das sind auch so gewissermaßen so, dass alle sich so gegen Amerika sind und so. Und das ist so ein Phänomen, das man in Osten wie auch in Westen trifft, dieser Art Verallgemeinerung und dieser Art auch, ja, auch in Deutschland spricht man, gibt es so dieses Wort, ja, Lügenpresse, nicht wahr? Aber wo ich hinaus will, das ist, natürlich ist das vielleicht leichter, Leute zu ironisieren und von diesen sehr merkwürdigen Theorien sich lustig zu machen. Aber ich glaube, man muss auch verstehen, wo das herkommt, dass sie nicht mehr Vertrauen an die Presse, an die Eliten haben und in welche vereinfachte schwarz-weiß Theorien herbeizaubern. Und also Osteuropa ist hier so nur ein Beispiel.
Ich bin jetzt kein litauischer Patriot, aber ich finde manches in dem Land besonders. Und alles haben wir noch nicht gestreift. Eines ist, Marielle, du hast in deinem Buch fast so viele Frauen wie Männer porträtiert. Obwohl du die Politik aussparst. Ja. Also Politiker sind nicht drin. Die ja in Litauen hat ja mit einigen machtvollen politischen Frauen aufzuwarten. Zufolge einer europäischen Statistik aus dem Jahr 2010 ist Litauen das Land, das im europäischen Vergleich am meisten Frauen in Führungspositionen hat, nämlich 42%. Das Schlusslicht in Europa ist überraschenderweise Dänemark mit nur 23%. Wie kommt es, dass die Frauen in Litauen so stark sind?
Das ist eine komplexe Frage, glaube ich, zu
beantworten. Aber es ist ein Fakt.
Kann man auch schon sagen, dass die Frauen in Litauen haben das Stimmrecht so sehr früh bekommen, so in der Zwischenkriegszeit. Und zum Beispiel haben die Französinnen erst nach dem Zweiten Weltkrieg das Stimmrecht bekommen.
Und die Schweizerinnen erst in den 70er
Jahren. Noch später. Und auch in der Sowjetzeit haben die Frauen auch so männliche Arbeit gearbeitet, sozusagen so im Konstruktionsbereich zum Beispiel. Aber auch nach der Wende haben die Frauen... Waren die Frauen ein bisschen so den Motor der Wiederbauung des Landes sozusagen, so auf regionaler Ebene haben sie so Gemeinde gegründet und sie haben wirklich so die Städte, die Dörfchen so wieder gebaut sozusagen, so mit einem mit einem kulturellen Leben, mit einem so wirtschaftlichen Leben, und die haben sehr viel dafür getan. Und ja, aber ich habe das Gefühl, dass manchmal so, es gibt jetzt so eine Bedrohung, weil die Frauen, die können so jetzt so 2 Jahre nach dem Geburt zu Hause bleiben, und viele Frauen wählen das, und das kann so wie ein Rückzug sein, glaube ich. Weil es so schwer einen Platz so zumindest in Vilnius oder in Großstädten so in der Krippe zu bekommen und das Familie und Arbeit in einen Klang zu bringen, und das könnte auch ein Rückzug sein.
Ja, das ist interessant, dass du diese Frage stellst. Ich habe das mir auch diese Frage gestellt, als ich diese so kurze Einführung in die litauische Literatur und Kultur schrieb, also diesen Crashkurs, was man hier jetzt zu Leipziger Buchmesse, was wir gerade vorgestellt haben vor einer Stunde. Und da, ich habe schon, als wir über Basketball sprachen, ich habe schon erwähnt, dass es so dieser kleine Gemeinschaft oder auch Sippe in Litauen ein sehr wichtiger Bestandteil der Gesellschaft ist. Und soweit ich, also in unserer Großfamilie, in unserer Sippe und auch bei den anderen Familien, die ich kenne, sind es eigentlich Frauen, die im Zentrum von dieser Großfamilie sind und nicht die Männer. Also es ist dann eigentlich meine Mutter, die dann die ganzen Familienversammlungen organisiert und uns daran erinnert, dass es jetzt ein Todestag ist von dem und dem und dem. Also das ist vielleicht, es kommt was von ganz alten Zeiten, also noch von diesen bauerlichen Gesellschaft, wo scheinbar in Litauen Frauen auch eine sehr starke und bedeutende Rolle gespielt haben. Das war nicht irgendwie nur patriarchalisch organisiert, sondern eher matriarchalisch.
Und, aber nach der Wende können sich die Frauen so vielleicht so leichter, besser so umstellen und besser verstehen, was los ist, wie man so durchkommen soll und so weiter. Und zurzeit dann leben die Frauen durchschnittlich so 10 Jahre länger als die Männer in Litauen. Das ist, der Unterschied ist riesig.
Ja, und auch die Leserschaft, die meisten Bücherleser sind Frauen.
Wie kommt es, dass Frauen damit besser klarkommen mit so Transformationsprozessen als Männer? Ich meine, es war ein radikaler Transformationsprozess. Ja. Alle sozialen, kulturellen, politischen, ökonomischen Systeme wurden quasi über Nacht geändert.
Ich weiß, so ist schwer zu na, ich weiß nicht, warum die Frauen, aber Skandinavien und die skandinavischen Länder waren immer als Vorbild, so galten immer als Vorbild. In Litauen, vor allem nach der Wende, es gab Sprüche, die Leute, so Litauen haben gesagt, so nach 10 Jahren sind wir jetzt wie Schweden, das ist nicht passiert, aber das war vielleicht so ein Vorbild und dort sind auch die Frauen so mächtig, so auch Minister. Und zum Beispiel so zwischen 2008 und 2012, es gab so eine Präsidentin, eine Präsidentparlament, so eine Parlamentspräsidentin, eine Verteidigungsministerin und eine Finanzministerin. Und das war ja schon wichtig auch.
Ja, wir haben dann auch Skandinavien überholt. Du meintest ja, dass in Dänemark viel weniger Frauen in den Führungspositionen sind als in Litauen. Das ist natürlich eine sehr komplexe Frage, was die Männer angeht. Und ich kann nur so Andeutungen oder ansatzweise nur das zu erklären versuchen. Ich glaube, im Großen und Ganzen sind Litauer so eher konservativer Natur. Und vielleicht insbesondere Männer sind so trotzig. Und das ist für sie dann, war diese Veränderung eigentlich nicht so leicht und nicht so schnell zu kapieren. Andererseits muss man sagen, also es gab natürlich diese Wucht des totalitären Systems, der sowjetischen Systems, ging ja viel mehr auf die Männer, also die Armee, also es gab auch, wie Sie wissen, also Partisanenkrieg nach dem Zweiten Weltkrieg, der 10 Jahre dauerte, und das wahrscheinlich, die haben dann, das ist eine Vermutung. Also die Frauen waren so eher in diesen privaten Räumen, aber auch weil im sowjetischen System eben so die mindestens formell die Geschlechter gleichgestellt waren. Die könnten auch arbeiten gehen und Geld verdienen, nicht nur zu Hause bleiben. Aber immerhin so diese Kombination von privaten und eben Gleichstellung in der Gesellschaft hat vielleicht Frauen ermöglicht, dort besser durchzukommen, auch durch diese Veränderungen dann nach dem Zerfall der Sowjetunion und des sowjetischen Systems.
Aber das kann also, das kann auch täuschlich sein, weil zum Beispiel in Estland, so im Nachbar Estland, sind so arbeiten so die Frauen viel und haben so, aber der Unterschied zwischen Gehälter, zwischen so Männer und Frauen ist der größte Europa. Das ist auch, ja, so überraschend.
Ja, auch in der sowjetischen Zeit war diese Gleichstellung so ein bisschen scheinheilig, ja. Also bei manchen, bei vielen, ganz vielen Fällen war es so, dass die Frau zur Arbeit ging und dann zu Hause noch die ganzen traditionellen Sachen um Kinder kümmern und so weiter machen musste. Also sie war doppelt belastet eigentlich. Also ich glaube, das war vielleicht ein bisschen ähnlich auch in der DDR, nicht? Oder mindestens so Analogien kann man finden. Okay.
Also ich kann noch beitragen, also kurz bevor ich nach Leipzig kam, besuchte ich eine Manuskriptausstellung in der Bibliothek der Universität Vilnius, ganz neu, und da haben sie alte Manuskripte ausgelegt, unter anderem das Statut von 1529 mit einer Übersetzung dabei, und da zog es mir fast die Schuhe aus. Also in dieser Zeit war es üblich, dass man als Mädchen verheiratet wurde. Ja. Also da wurde man nicht viel gefragt, sondern Vater und Mutter haben gesagt, du heiratest den oder den. In diesem Statut von 1529, das ist eine Gesetzessammlung, ist festgelegt, dass junge Frauen das Recht haben, sich dem Willen ihrer Eltern zu widersetzen. Wenn sie einen nicht heiraten wollen, dann müssen sie den nicht heiraten. Allerdings kriegen sie dann keine Mitgift. Das im Jahre 1529, das ist unglaublich. Vielleicht spielt das auch eine Rolle. Also, aber wir müssen unseren Nachfolgern Platz machen. Ist noch Zeit für eine Frage aus dem Publikum? Wenn jemand von Ihnen eine Frage hat, bitte. Okay, dann bedanke ich mich und hoffe, Sie haben Lust bekommen auf diese drei Bücher, die einfach großartig sind. Ich bedanke mich bei euch, ja, dass ihr herkommt. Auf Wiedersehen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.